Hi Leute, hier wie versprochen die zweite Folge mit Coco Berthmann, die letzte Woche schon zu Gast war. Und zwar hat sie eine sehr spannende, persönliche, bewegende Geschichte. Sie ist Überlebende von Menschenhandel und von sexuellem Missbrauch, hat ihr Trauma überwunden. Und wer die letzte Folge noch nicht gehört oder gesehen hat, der kann das natürlich gerne noch machen. Heute geht es vor allem um das Thema Trauma. Und zwar gibt sie uns ein paar wissenschaftliche Fakten darüber, wie man Trauma im Gehirn sehen kann, auf Scans. Und sie erzählt uns, wie sie persönlich ihr Trauma überwunden hat. Und das finde ich sehr inspirierend. Und zwar nicht nur für Leute, die selber ein Trauma erlebt haben, sondern sie kann damit jedem Menschen da draußen, egal wie schlimme Erfahrungen er gemacht hat oder nicht, jedem kann sie damit etwas auf den Weg geben, weil sie wirklich ganz, ganz tolle und wichtige Sachen sagt, um glücklich zu sein.
Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ill.
Herr Chris, du wolltest heute...
Du übernimmst
heute ein bisschen die Moderation, haben wir gesagt.
Nee, das hast du gesagt und ich habe eigentlich gesagt, ich habe da gar keine Lust zu, aber drängst mich jetzt dazu.
Na, der will nicht die Struktur übernehmen, das haben wir immer das Problem, dass ich mich darum kümmern muss. Aber
genau, ich stelle gerne die intelligenten Fragen.
Ich will mich aber auch mal frei entfalten können, weißt du?
Ach so, okay.
Gut. Wir gehen auf jeden Fall in Runde Nummer 2 mit Coco Berthmann.
Genau, und Traumabewältigung, das ist heute das Thema. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, empfehlen wir den letzten Podcast.
Coco, willst du dich wieder vorstellen?
Ja, gerne. Legen wir los?
Yes.
Okay. Mein Name ist Coco Berthmann, lebe in den USA, studiere, um Menschenrechtsanwältin zu werden im internationalen Menschenrecht und bin Überlebende vom Menschenhandel und bekämpfe Menschenhandel weltweit.
Genau. Und dazu haben wir auch schon ganz viel über eine Stunde in der letzten Podcast-Folge gequatscht. Also deswegen, es lohnt sich auf jeden Fall, da auch reinzuhören. Aber wir wollten es ein bisschen unterteilen, weil jetzt übernehme ich das doch wieder hier, ne? Mhm. Weil wir gesagt haben, das Inspirierende an dir ist ja nicht nur deine Arbeit, die du leistest und so, sondern auch überhaupt, wie du selber dieses Trauma, was ja aus deiner Kindheit auch ist. Und die Kindheit ist ja, wie man weiß, auch sehr prägend und da ist viel im Unterbewusstsein, in Glaubenssätzen und so, was sich festsetzt. Und du hast es geschafft, dein Trauma zu überwinden und bist total positiv und selbstbewusst und stark und kämpfst dagegen an, was dir selbst mal passiert ist, dass es nicht so vielen weiteren Menschen da draußen passiert.
Genau, und vielleicht erzählst du einfach mal über deinen eigenen Weg der Therapie, was du da in Angriff genommen hast, wie es dir da so ergangen ist und wie du im Prinzip das Trauma dann im Endeffekt aufgelöst hast und auch vielleicht welche Tipps du anderen Menschen geben möchtest.
Und du warst ja noch sehr jung, ne? Also 15 warst du?
Oder? Als meine Traumabewältigung losging.
Genau.
gerne. Ich glaube, vielleicht fange ich erstmal ein bisschen mit der Wissenschaft an und dann gehe ich dann in meine eigenen Erfahrungen. Traumaforschung ist sehr, sehr weit mittlerweile in der Wissenschaft und ich glaube, dass wir als Gesellschaft sehr viel zum Aufholen haben. Entschuldigt, wenn zwischendurch mal ein paar komische Wörter sind. Mein Englisch ist mittlerweile ein bisschen besser als mein Deutsch. Und für eine lange, lange Zeit, nachdem ich angekommen bin, dem Menschenhandel entkommen bin und dem Missbrauch entkommen bin, hatte ich A, nicht die Informationen und nicht diese Bildung, um Trauma wirklich zu verstehen. Das heißt, was in mir vorging und was mit mir losging, habe ich mir ganz viel selber Schuld zugewiesen. Nachdem ich dem ganzen Missbrauch entkommen bin, bin ich meinem nächsten Missbraucher direkt in die Arme gelaufen. Und was ich jetzt im Nachhinein gelernt habe, ist ein typisches Traumamuster. Die Traumabindung ist, was ganz viele Traumaüberlebende erfahren und in diesem Zyklus bleiben vom Missbrauch, weil das das Einzige ist, was man wirklich kennt und das Einzige, was sich wirklich sicher anfühlt, weil das Einzige war, mit dem man groß geworden ist oder lange, lange Zeit ausgesetzt war. Das heißt, für mich war das Problem, ich habe Warnsignale nicht gesehen, ich habe Missbrauch nicht so gesehen, wie es in der Gesellschaft gesehen wurde. Obwohl ich missbraucht wurde, habe ich nie das verstanden, dass ich missbraucht wurde.
In welchem Alter hast du es dann verstanden?
Es ging langsam los, früh in der Kindheit, wo ich angefangen habe, Law & Order zu sehen, Law & Order New York, Law & Order Special Victims Unit, die amerikanische TV-Serie, die anfing, bei mir ein bisschen was wachzurütteln, und ganz viel in meinem Leben schien sehr, sehr nah dem, was in der Show gezeigt wird. Und es war einfach zu ähnlich, wo ich dann gesagt habe, irgendwas stimmt hier nicht. Ich konnte allerdings auch nicht sagen, was genau nicht stimmt, weil jedes Mal, wo ich was versucht habe, aufmerksam zu machen, vor allem als Kind, bin ich durchs System gefallen. Zwölfjähriger versucht Selbstmord, ne? Und anstatt, dass die Ärzte im Krankenhaus fragen, was los ist, war es halt, was tust du deiner Familie an? Und ganz viel spielte dazu, dass ich nicht wusste, dass ich missbraucht wurde und dass ich mir nicht klar war, was meine Situation wirklich ist und wie schlimm es eigentlich ist. Und nachdem ich dann entkommen bin und auch der ganzen Situation entflohen bin, hat es eine lange Zeit gebraucht, weil eine lange Zeit nach meinem Flucht wollte ich nur dieses Loch füllen von geliebt zu sein, anerkannt zu werden, Aufmerksamkeit zu bekommen und das oder jemand einfach, der dich rettet aus der Situation. Und es hat mir jahrelang gedauert, dass ich verstanden habe, es kann mich keiner daraus retten und Traumaheilung ist meine eigene Verantwortung. Und das ganz viele erfahren das und deswegen die Selbstschuldzuweisung, sich schämen und dann die ganzen Symptome, die ich hatte. Ich habe Medikamente missbraucht, ich habe selbstverletzendes Verhalten gehabt, Essstörungen, wirklich alles, was es auf der Palette gibt. Nach meiner Flucht ganz oft versucht, mich umzubringen. Also es gab mehrere Suizidversuche. Erfreulicherweise, keiner von denen hat geklappt. Und das Schlimmste, aber das Problematischste in meiner Situation war die Medikamente, die ich missbraucht habe, um einfach die Gefühle zu betäuben, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. In dieser ganzen Traumasituation im Missbrauch spaltet sich der Körper und das Gehirn von Emotionen ab, um einfach durch das Trauma durchzukommen und um das zu überleben. Und ich gehe gleich in die Forschung und in die Wissenschaft rein, wie das Gehirn arbeitet in Trauma. Und da im Nachhinein gingen dann alle Emotionen los, die ich durchgegangen bin im Missbrauch, weil du dich einfach abspaltest von Emotionen im Missbrauch. Und deswegen, ich habe für Jahre versucht, das zu betäuben, das zu ignorieren, mich umzubringen. Und ganz viele Beziehungen in meinem Leben haben darunter gelitten, Freundschaften, weil das Vertrauen, ich konnte nie Vertrauen aufbauen zu jemandem. Es war ein ganz einsames Erlebnis, diese ganze Traumaheilung. Und ganz viele erleben das ähnlich, dass es sehr einsam ist, weil man möchte jemanden haben, der einem hilft. Man kann es aber nicht zulassen. Und es ist einfach so schwierig. Also es ist ganz kompliziertes Thema und Traumaheilung sieht für jede Person komplett anders aus. Es gibt kein Formular, das 1:1 für jede Person das gleiche ist. Und wo bei mir das Ganze sich gedreht hat, war, als ich dann endlich verstanden habe, was Trauma ist, wie das im Gehirn aussieht, und als ich dann die Wissenschaft hinter Trauma verstanden habe, hat das bei mir die Heilung zugelassen, dass die Selbstzuweisung und das Schämen hat aufgehört und ich bin total in die Forschung rein. Ich wollte mehr wissen. Ich habe das aufgezogen wie ein Schwamm. Und von das, was ich jetzt in den letzten 10 Jahren gelernt habe und mit den Weltklasse-Traumatologen und Psychologen und Psychiatern, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, habe ich ganz viel gelernt und ich kann kurz beschreiben, was Trauma ist im Gehirn. In einem traumatischen Event, normalerweise kommunizieren deine linke und deine rechte Gehirnhälfte über alles, was du im Tag überlebst und durchlebst, damit du das durcharbeiten kannst und prozessieren kannst. Und in einem traumatischen Event hört deine linke und rechte Gehirnhälfte auf zu kommunizieren Und die ganzen Informationen, die im Gehirn aufgenommen werden, können nicht mehr verarbeitet werden. Das Traumazentrum vom Menschen sitzt in der Mitte des Gehirns. Das heißt, dein Trauma ist tatsächlich wirklich im Gehirn festgefangen. Und deine linke und rechte Gehirnhälfte können nicht kommunizieren und es nicht verarbeiten. Das heißt, es ist einfach da festgesteckt. Man könnte noch mehr ins Gehirn eingehen. Und ich könnte mehr erklären, wie das Nervensystem eingeht. Und ich möchte heute nur nicht zu kompliziert machen. Ergebnis für was die Forschung geleistet hat und was wir heutzutage wissen, ist, man kann Trauma tatsächlich in einem Gehirnscan sehen. Ein Trauma ist eine physische Verletzung, gleichweise wie ein Autounfall oder eine Gehirnerschütterung. Man kann das sehen, man kann das im Scan sehen und mittlerweile ist das so fortschrittlich und nachgewiesen. Und das ist, wo ich dann mit der Arbeit hinzukomme und mit den Spezialisten, mit denen wir arbeiten, um die Gesellschaften mehr darüber zu informieren, um die ganzen Vorurteile von Trauma aufzulösen und vor allem Menschen verstehen zu lassen, dass jemand, der Trauma überlebt hat, der wählt nicht, in der Opferrolle zu bleiben. Es ist eine physische Verletzung des Gehirns, das jahrelange Heilung braucht, das Ressourcen braucht, die sich darauf spezialisieren und Ärzte und Therapeuten und weitere Ressourcen, wo ich gerne erzählen könnte, was mir geholfen hat. Allerdings ist das tatsächlich eine physische Verletzung vom Gehirn.
Und das heißt, wenn man dann ein Trauma überwunden hat, wie es jetzt bei dir der Fall ist, dann ist diese Verletzung auch wieder weg, ja? Also dann kann man es auch wieder heilen, quasi, auch physisch heilen, nicht nur.
Genau. Was heißt Verletzung genau? Weil wenn ich jetzt einen Autounfall habe, klar, dann ist da irgendwas deformiert oder so, aber ist da irgendwie, ist da zu viel Elektrizität oder wie kann man es genau feststellen?
Da wäre es gut, dann mit meinen Spezialistenfreunden zu sprechen. Was im Trauma passiert, von dem, was ich verstanden habe und von dem, was ich nutze, um Vorträge zu halten, ist, dass in einem traumatischen Event deine ganze Gehirnstruktur ändert sich, weil deine linke und rechte Gehirnhälfte aufhören zu kommunizieren über das traumatische Event. Das heißt, es gibt eine strukturelle Veränderung im Gehirn und die chemische Zusammenstellung im Gehirn ändert sich. Das heißt, wenn normalerweise im Scan kann man sehen, wie das Gehirn kommuniziert und wie Informationen durch Neurotransmitter gesendet werden. Man kann das sehen, dass das Traumazentrum größer ist im Gehirn eines Traumaopfers im Vergleich zu jemandem, der kein Trauma hat.
Reingegangen bin.
Nee, macht nichts. Ja, das Traumazentrum, das bildet sich größer aus und da ist dann mehr Kommunikation in dem Traumazentrum anstatt von der linken und rechten Gehirnhälfte. Das heißt, man kann das sehen, dass jemand mit Trauma, der hat eine größere aktiven Traumazentrum als jemand, der kein Trauma erlebt hat.
Und genau, und wie würdest du jetzt Trauma definieren? Ist das nur bei krassen Sachen, wie du jetzt quasi erlebt hast? Oder ich meine, jeder hat ja irgendwelche in Anführungszeichen Traumata aus der Kindheit irgendwie und kann man das dann quasi sehen, okay, der hat relativ wenig und der hat jetzt relativ viel? Also ist das wirklich so plastisch irgendwie?
Es gibt einen Unterschied. Ich bin in der festen Überzeugung, dass jeder Mensch durch Trauma geht, ob es jetzt emotionales Trauma ist, physisches Trauma, sexuelles Trauma. Aber nicht jeder Mensch entwickelt posttraumatisches Stresssyndrom. Also nicht jeder hat PTSD. Und das PTSD ist, was ist das kurze in Deutsch?
Posttraumatisches Stresssyndrom, oder?
Genau, ja. PTSD. Ja, es ist ein Wort anders. Und das heißt, nicht jeder, der traumatische Erlebnisse hatte in der Vergangenheit, entwickelt die posttraumatische Stresssyndrom. Das heißt, das ist das, was man dann im Scan sehen kann, wenn man das entwickelt. Das heißt, auch ein Trauma kann man nicht direkt sagen, ob das jetzt da ist. Es braucht bis zu 4 Wochen nach dem Event, um es zu entwickeln. Das heißt, normalerweise wartet man 4 bis 6 Wochen ab, um jemanden mit Trauma oder posttraumatischem Stresssyndrom zu diagnostizieren.
Mhm. Wir hatten ja am Telefon schon mal darüber gesprochen, sag mir, wenn du das lieber erst später irgendwie thematisieren möchtest, aber dass ja momentan zum Beispiel, wenn ein Opfer vor Gericht aussagt, dass es eben Opfer von irgendeiner Tat geworden ist, dass man da solche Gehirnscans oder so nicht mit einbezieht, womit man aber eigentlich eben unter Umständen sogar so ein Trauma nachweisen könnte, wenn das denn bei demjenigen zu sehen ist, ne? Also du sagst ja, bei manchen sieht man es halt auch nicht, aber wenn es in so einem Scan zu sehen wäre, dann wäre das ja eigentlich ein Beweis dafür, dass dieses Opfer ein Trauma erlitten hat. Und das wird halt momentan noch nicht mit einbezogen, ne? Hattest du erzählt?
Ja, ich bin mir nicht sicher, wie jeder Fall in Deutschland abläuft oder hier. Ne? Es kann sein, dass es Ausnahmen gibt. Der Großteil der Fälle, vor allem in sexuellem Trauma, ist basierend auf Aussage und Gutachten des Gutachters, Glaubwürdigkeitsgutachten. Ganz oft in meiner Vergangenheit, als ich ausgesagt habe, war es sehr, sehr, sehr retraumatisierend. Opfer wurden heutzutage hier in den USA, gibt es eine Weiterentwicklung. Polizei arbeitet mit traumabasierenden Interviews, anstatt wo Opfer befragt werden wie Täter. So hat sich das damals bei mir angefühlt und es nicht hilfreich ist. Und man muss verstehen, dass traumatische Erlebnisse im Gehirn anders abgespeichert werden als normale Erinnerungen. Das heißt, es ist durcheinander, weil deine linke und rechte Gehirnhälfte nicht so kommunizieren wie über alle weitere Erlebnisse in deinem Leben. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Autounfall hattest oder du hast jemanden gesehen, der überfahren wurde, du erinnerst das anders als jemand, der auf der anderen Straßenseite war. Das ist im Generell normal, dass wenn irgendwo eine Kriminalität passiert, es gibt 10 Zeugen und von den 10 Zeugen wurden 3 Autofarben fürs gleiche Auto ausgesagt. Das heißt, Menschen erinnern einfach anders. Und vor allem in traumatischen Erlebnissen werden deine Erinnerungen ganz anders abgespeichert, weil du in dem Moment, dein Gehirn ist darauf fokussiert zu überleben und nicht die Details zu speichern. Das heißt, die Stressfaktoren speichert das Gehirn ab, die Gerüche, vielleicht wo du angefasst worden bist in dem Moment, weil dein Gehirn einfach, oh, ist das ein Gebiet von meinem Körper, das eine sehr verletzlich ist, könnte das mich umbringen. Und das heißt, es wird ganz anders abgespeichert und im Justizsystem ganz oft, vor allem Anwälte der Gegenseite nutzt das, um zu beweisen, dass das Opfer oder die Zeugin nicht glaubwürdig ist. Obwohl das noch ein weiterer Beweis ist, dass das wirklich Trauma ist, weil das total durcheinander ist. Das heißt, ich bin ein großer Fan davon, dass wir in der Zukunft mehr Scans in Gerichte einbringen können, um das Trauma wirklich darzulegen und zu sagen, hier ist tatsächlich ein traumatisches Erlebnis passiert, das Opfer hat posttraumatisches Stresssyndrom. Ich verstehe, dass das sehr delikat ist, weil man nicht durchs Gehirnscan sagen kann, was genau das Trauma war. Das heißt, die Argumentation ist, das Trauma könnte was komplett anderes sein und es kann sein, dass es nicht damit zu tun hat. Und deswegen, ich versuche nicht zu sagen, man muss das nutzen, um dieses Event zu beweisen. Allerdings finde ich und ich glaube, das wäre eine gute Ressource, um das Glaubwürdigkeitsgutachten eines Opfers noch zu stärken.
Um es ganzheitlicher zu betrachten.
Ja, das ist halt ein Indiz, ne?
Ja. Genau. Ja. Und das als Indiz nutzen, anstatt, das ist jetzt ein handfester Beweis. Ich verstehe, das wäre nicht möglich, weil man nicht durchs Gehirn irgendwelche Bilder hat. Was genau war das jetzt? Allerdings erspart man Opfern ganz viel Retraumatisierung mit Indizbeweisen wie diesen. Und vor allem bin ich ein großer Fan von traumabasierenden Befragungen, die hier jetzt genutzt werden. Polizei, hier wird sehr, sehr doll darauf geschult, wie wissenschaftlich Trauma wirklich ist, wie das Gehirn arbeitet in Trauma. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwieweit die deutsche Polizei, wie fortgeschritten es dort ist. Von meinen Erfahrungen war das sehr retraumatisierend. Und sehr, sehr stressvoll, vor allem man wird befragt von der Polizei und man geht bis ins kleinste Detail hinein. Ich verstehe das. Die Polizei muss verstehen, was genau passiert ist. Allerdings nach der Polizeibefragung geht man zum Gutachter und macht das Ganze nochmal, wo ich der Meinung bin, es könnte Verbesserungen dort geben, dass die Polizei natürlich die Befragung durchführt, die Initiative und die erste Befragung, dann aber die Details dann mit dem Gutachter und jemanden, der medizinisch darauf geschult ist und weiß, wie das Gehirn arbeitet. Mhm. Weil ganz viele Opfer nicht die Justiz bekommen, die sie verdienen, durch das Trauma, das sie erlebt haben, durch die Missinformationen, die im Justizsystem durchgehen, die fehlende Bildung, wenn es darum geht, Trauma und Traumawissenschaften und Gehirn. Deswegen sind wir auch da hier mit ganz, ganz vielen Agenturen und Law Enforcement und FBI und mit der Polizei hier am Arbeiten. Und wirklich, wir sehen große Fortschritte, was mich wirklich sehr, sehr freut.
Sag mal, diese Gutachter, ich habe mich das gerade nur gefragt, sind das Leute, sind das auch Psychologen oder sind das Leute, die eine psychologische Ausbildung haben? Das schon?
Ja, das sind meistens forensische Psychologen, wo ich gerade, ich bekomme einen zusätzlichen Degree-Abschluss in der forensischen Psychologie. Das heißt, es sind forensische Psychologen, die nicht nur Psychologie studiert haben, tatsächlich mit dem Schwerpunkt auf Forensik. Und die darauf spezialisiert sind, Gutachten zu schreiben, nicht nur für Opfer, sondern auch für Täter. Und sehr, sehr interessant. Ich freue mich, dass ich da einen Abschluss kriege. Ich kann dann noch mehr verstehen über die Justiz und das dann nutzen als Anwältin. Allerdings, ja, das sind Psychologen und Psychiater, die einen Schwerpunkt auf Forensik haben.
Okay.
Sollen wir jetzt den Bogen zu deiner eigenen Bewältigung machen? Ja, können wir gerne machen. Oder willst du noch was Generelles irgendwie vorher?
Nee, ich glaube, das war jetzt erstmal ganz viel Information.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube, es ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, was du eben ja auch gesagt hast, dass wenn man in so einem Gehirnscan ein Trauma feststellen würde, wäre das ein Indiz dafür, dass das Opfer, also dass es wirklich ein Opfer eines Traumas war. Ja. Mhm. Aber wenn nichts im Scan nachzuweisen ist, heißt es noch lange nicht, dass es kein Opfer war. Weil manchmal ist es eben, wird es eben auch nicht da abgespeichert, ne?
Genau, das heißt nur, dass das Opfer nicht vom posttraumatischen Stresssyndrom leidet. Mhm. Ja. Das bedeutet allerdings nicht, dass das keine traumatischen Event durchgelebt hat. Ja. Gut, dass du es nochmal eingebracht hast. Das heißt nur, dass die PTSS oder posttraumatisches Stresssyndrom nicht im Gehirn vorliegt und das Opfer nicht die Erkrankung erleidet.
Ja. Okay.
Ja. Meine Traumaüberwältigung war eine Achterbahnfahrt. Wie gesagt, ich am Anfang schon erwähnt habe, fühlte sich sehr, sehr einsam an. Und ich möchte auch noch hinzufügen, dass Traumaüberwältigung nie wirklich zu Ende ist. Das wird ein lebenslanges Ding sein, wo ich mein Leben lang mit dran arbeite. Und ich glaube, jeder Mensch arbeitet im Generellen an sich sein Leben lang. Und für mich wird das der Schwerpunkt sein, mein Trauma und da das durchzukommen und zu heilen und zu wachsen. Allerdings für mich, wie das angefangen hat, war, nachdem ich dann dem Menschenhandel entkommen bin, bin ich dann meinem Missbraucher direkt in die Hand gelaufen, was ich im Nachhinein nicht gelernt habe, ein typisches Traumasymptom ist. Man sucht unbewusst wieder dieses missbrauchliche Verhältnis, weil das Einzige ist, was man wirklich kennt und was sich sicher anfühlt. Ich weiß, für ganz viele Zuhörer wird sich das ganz komisch anhören. Ne, du bist dann doch entkommen, warum gehst du dann zu jemandem, der wieder so missbräuchlich war? Und es war für mich am Anfang, war das eine gute Freundschaft, Beziehung, keine romantische Beziehung mehr, eine Vaterfigur, Mentor. Und es war nichts, hat sich darauf hingewiesen, dass das jemals irgendwie schlimm werden könnte. Ging langsam, die Manipulation ging langsam los. Und wir hatten das letzte Mal ja schon über Narzissten gesprochen. Mhm. Dieses narzisstische Spiel und Manipulation von diesem langsamen Verwandlung von guter Person zu absolutem Missbrauch. Und das ging über Wochen und Monate und ich habe das nicht erkannt, weil erstens habe ich es nie gelernt als Kind, was Missbrauch ist, was Manipulation ist. Ich meine, ich bin nur mit Manipulation groß geworden. Und ja, und in der Situation habe ich dann festgesteckt für 2 Jahre und bin es dann angekommen, als ich 18 war, durch einen Suizidversuch und bin dann im Krankenhaus gelandet, war im Koma für eine Woche und Gott sei Dank hat alles gut geklappt und ich habe überlebt, habe dann ausgesagt und da war das dann, wo dann wirklich meine Heilung losgeht, ging. Ich habe dann gesagt, okay, mein größter Traum war, dass ich mein Abitur mache, dass ich die Erste bin in meiner Familie, die Abitur macht und ich will da nicht aufgeben und ich kämpfe da so hart und wie lange auch immer das brauche, ich gehe und hole mein Abitur. Und ich habe dann angefangen, mit verschiedenen Therapeuten zu arbeiten und am Anfang war ich so anti-Therapie und ich wollte nicht hören, was die Therapeuten sagen und ich wusste alles viel besser und es war ganz, ganz hart, die Informationen eingehen zu lassen und es ist ganz normal, dass das Wochen, Monate und Jahre dauern, bis wirklich der erste Schritt getan wird. Obwohl ich in Therapie war, war das ein Auf und Ab. Die ersten Jahre war das tatsächlich, wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe Medikamente missbraucht, ich wollte die Emotionen nicht fühlen und das war alles unbewusst. Ich habe nicht bewusst gesagt, oh, ich will meine Emotionen irgendwie unterdrücken, ich nehme jetzt Medikamente. Das war eher, ach, ich mache das jetzt, weil ich weiß auch nicht mehr, was meine Gedanken waren. Und
aber du warst freiwillig ja in dieser Therapie, ne? Du hast es ja nicht. Mhm. Also auf der einen Seite hast du gesagt, so du wolltest nicht hören, was die sagen. Auf der anderen Seite hast du aber schon, warst du dir dem Problem irgendwie bewusst, ne?
Jein.
Weil du hättest ja gehen können. Du hättest ja sagen können, ja komm, laber mich nicht zu, ich krieg das selber irgendwie hin.
Nein. Ich war mir bewusst, dass das Richtige ist für mich. Allerdings unbewusst habe ich alles abblockiert, was die Therapeutin gesagt hat. Alles. Ich hatte immer ich war die Aber-Patientin. Es gibt verschiedene Patienten und Patienten und ich war die Aber- oder Nee-Patientin. Und ich musste alles immer diskutieren und stur und also meine Therapeutin, Hut ab, die hat echt gute Arbeit geleistet. Ich hatte immer was dazu zu sagen und immer eine Meinung. Und ich habe normalerweise geht man einmal pro Woche zur Therapie, man macht die Arbeit durch die Woche und dann gibt man einen Report back, ne? So, das war jetzt die Woche, so ist es abgelaufen, so lief das gut und das nicht. Und ich habe nichts zwischen der Woche gemacht und auch gar nicht an Therapie gedacht. Ich bin einmal über die Woche hingekommen, gesprochen und dann habe ich es vergessen, bis zur nächsten Woche, anstatt meine Arbeit wirklich einzuleisten. Und es war für die ersten paar Jahre war es echt eine Verschwendung, weil ich hätte so viel Arbeit und so viel Zeit auch schon nutzen können. Wo ich allerdings weiß, das ist auch normal. Deswegen, ich bin da jetzt auch nicht so, dass ich mich verurteile dafür selbst. Ich war am Anfang der Heilung und am Anfang der Heilung ist erstmal, die ganzen Wände sind ab. Und emotionale Wände. Und man will zwar die Änderung, man will es aber auch nicht. Man will sich nicht von irgendwas jemandem was sagen lassen. Es war ein Hin und Her. Es war wirklich ein Hin und Her. Und für mich war auch ganz viel, dass ich einfach nur jemanden wollte, der das einfach den Schmerz wegnimmt, anstatt dass ich da durch muss. Und ich wollte nicht durch den Schmerz durch. Und ich wollte diese Emotionen nicht fühlen. Und
du wolltest, dass jemand anders das für dich quasi erledigt,
wenn man so will. Ja, ja, genau. Ich bin dahin und mit der Einstellung, ja, die machen das wie ein Zauberstab, ist das dann weg. Und ich muss mich da nicht mehr drum kümmern und auch mich dann nicht durch diesen Schmerz durch. Und das war, ich glaube, Großteil, warum ich am Anfang so die Aber-Patientin war, weil ich nicht da durch wollte und habe wirklich alles andere versucht, um das zu unterdrücken. Ne? Medikamente missbraucht, Essstörungen, magersüchtig, Bulimie, also wirklich alles, was es an der Palette gibt, bin ich durch, habe ich getan. Nie wirklich getrunken, wo ich echt froh bin, dass ich da nie in so eine Abhängigkeit gerutscht bin. Ich war für knapp 2 Jahre abhängig von Medikamenten und Selbstmedikamenten und missbraucht und überdosiert und. Allerdings, warum auch immer, war ich in der Lage, das selber wieder aufzuhören nach 2 Jahren. Ich habe gesagt, jetzt Schluss.
War das so Psychopharmaka oder was war das?
Genau, weil ich hatte ja Schlafmedikamente und für meine Angst hatte ich Medikamente und ich hatte einfach immer zu viel genommen. Nie wirklich schlimm. Anstatt einer Tablette habe ich dann vielleicht 4 oder 5 genommen, um einfach komplett auf dem Ride zu sein und einfach zu sagen, ach, scheißegal, in der Welt ist mir egal. Es war nie wirklich extrem in meinem Fall. Ich bin echt froh, dass ich nie in die Drogen abgerutscht bin, weil das wäre wirklich mein Weg gewesen, hätte ich weitergemacht. Ne? Drogen, Alkoholabhängigkeit und ich habe echt Glück gehabt.
Das hast du ja beim letzten Mal schon erzählt, dass das vielen hinterher passiert, die sowas erlebt haben. Ne?
Also statistisch sollte ich einfach entweder tot sein oder drogenabhängig oder Prostituierte oder obdachlos. Das wäre mein normaler Weg gewesen, wenn man schaut, wo ich herkomme und was ich überlebt habe und in welchen Bedingungen ich groß geworden bin und in welchen Bedingungen, was ich durchleben musste und den Missbrauch, den ich durchlebt habe. Und vor allem mit der Trauma, mit dem Trauma, das ich erlitten hat. Deswegen, ich fühle mich da echt sehr, sehr glücklich und sehr, ich weiß, dass ich echt ganz viel Schwein hatte und ganz viel Glück hatte und nicht abgerutscht bin und nach 2 Jahren dann selber gesagt, hey, Schluss, mein Abitur, das ist, was ich machen möchte. Und dann habe ich mich darauf fokussiert, meine Arbeit geleistet. Und es ist wirklich, selbst jetzt nach 10 Jahren, ich arbeite immer noch an Sachen, ne, und Trigger und Flashbacks und Dissoziation und ganz viele Symptome. Menschen verstehen nicht. Trigger und Flashbacks sind ein großes Ding in Trauma. Flashbacks, das heißt, du gehst durch deine Erlebnisse wieder durch, sich an, als wärst du wieder da, ohne dass du da wärst. Dann gibt es Trigger, die Emotionen triggern, wo, ne, man sagt, ne, don't push my buttons, wo du dann einfach, das heißt, braucht nur ein Wort oder einen Satz und du explodierst, weil das einfach deine Buttons sind. Und ich glaube, das hat jeder von uns in irgendeiner Weise, ne, du ein Thema und du explodierst. Also da ist man ganz sensibel. Also ich bin durch die ganzen Emotionen durchgegangen. Und was ich in den letzten 10 Jahren gelernt habe für meine Traumaüberwältigung, was mir am meisten geholfen hat, war die Bildung über Trauma und die Wissenschaft im Gehirn im Trauma. Klassische Therapie. Ich bin ein großer Ally für Therapie. Ich bin der Meinung, jeder sollte einen Therapeuten haben. Ich finde selbst Wachstum und Self-Growth und Therapie ist gut für jeden und ich finde, wir sind weit gekommen, um diese Tabu-Stigma und von Trauma oder Therapie im Generellen wegzunehmen. Ich glaube, wir können allerdings noch besser werden. Zu sagen, hey, Therapie ist was Gutes für jeden, ist nichts, wo man sich dafür schämen muss oder jemanden verurteilen muss und nur weil man zur Therapie geht, ist man ja nicht verrückt. Ich finde, Leute, die sagen, dass sie zur Therapie gehen, sind sehr große Personen. Das sagt ganz viel aus über die Person, dass sie erkennen, dass sie Möglichkeiten haben, noch besser und persönlich zu wachsen.
Ist ja auch die Frage, wo du die Grenze ziehst zwischen Therapie und Persönlichkeitsentwicklung, weil eigentlich ist es ja mehr oder weniger dasselbe. Ne? Therapie ist halt irgendwie, wenn man so ein großes Problem hat, aber die Frage ist ja immer, wie sehr behindert dich das im Leben? Deswegen würde ich da gar nicht so eine krasse Differenzierung machen. Es geht eigentlich, wie du gesagt hast, um Wachstum, genau. Ja, persönliches
es
Wachstum.
Es ist Wachstum und ich bezeichne all meine Therapeuten immer als Coach, weil die mir helfen, einfach bis aufs nächste Level zu kommen, aufs nächste Level auf vom Leben, Lebensfreude, Entspannheit. Und der Therapeut, der macht es ja nicht weg. Der hilft dir, den Weg zu zeigen, den du gehen musst und die Arbeit, die du leisten musst, um da anzukommen. Das heißt, quasi ist es wirklich nur ein Coach, der die Bildung und die Informationen hat, die du brauchst, um von Punkt A emotional zu Punkt B emotional zu kommen. Und deswegen, ich bin ein großer Fan von Therapie in allen Formen, sei es Traumatherapie, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Therapie. Ne? Es kommt ja auch immer darauf an, was man braucht. Und nicht jeder Therapeut ist der Richtige für jede Person. Das heißt, manchmal muss man auch ein bisschen länger suchen, bis es dann wirklich auch passt, persönlich zwischen Therapeut und Patient. Ich bin auch durch ganz viele Therapeuten durch und habe gesagt, hey, ich glaube, du bist oder sie sind echt eine super Person. Allerdings glaube ich nicht, dass es mit mir gerade passt. Ich glaube, momentan brauche ich jemand anderes, vielleicht eine andere Persönlichkeit oder ein anderes Schwerpunkt in Therapie. Und deswegen ist da ganz, ganz, bin ich ein ganz großer Fan, dass man da sich auch informiert, ne, was verschiedene Therapien es gibt, dass man mit Therapeuten spricht und mal fragt, was der Therapeut denkt, was das Richtige ist. Aber vor allem in Traumatherapie kommt ganz viel dazu. Ich glaube, es ist nicht nur klassische Therapie, die man braucht, um Trauma zu bewältigen. Es kommt ganz viel zusammen. Für mich war das die klassische Therapie. Es war meine Ärzte, weil nicht nur das Gehirn, die Gehirnstruktur sich ändert, sondern der ganze Zellaufbau im Körper sich ändert im traumatischen Erlebnis. Es gibt dieses super Buch hier in Amerika, es heißt The Body Keeps the Score. Und es erklärt, wie jeder Zellkörper im Körper eine Erinnerung hat. Und ganz viele Trauma-Überlebende erkranken öfter an Immunkrankheiten als Leute ohne Trauma, weil die ganzen Zellen in ihrem Körper erinnern. Das heißt, wenn du jetzt dein Gesicht mit deiner Hand streichst, deine Zellen erinnern das. Und man kann das, wenn du das jetzt mal einmal machst, fühlst du noch ein paar Sekunden später dass du dein Gesicht angefasst hast. Und das ist, weil deine Zellen erinnern.
Erinnern die nur Berührung oder eben auch Sachen, auch natürlich, was sie sehen und auch Gefühle? Oder
ja, also so? Emotionen sind ganz eng mit physischen Symptomen gekoppelt. Das heißt, deshalb haben wir auch die ganzen, wie sagt man auf Deutsch? Entschuldige. Somatischen Erkrankungen. Das heißt, manchmal
gehen Leute... Ich glaube, da war nur gerade eine Verbindungslücke.
Oh, das heißt, es gibt ja auch diese psychosomatischen Erkrankungen, dass jemand, der das Gefühl hat, oh, ich habe einen Herzanschlag oder einen Schlaganfall, gehen zum Krankenhaus und die Ärzte dann feststellen, das war es nicht. Wir denken, es war psychosomatisch. Und ganz oft Leute dann oder schämen sich darüber und wo ich dann denke, sollte man sich ja nicht schämen. Das beweist allerdings nur, dass wir doch tatsächlich an den Körper gekoppelt sind. Und man kann das auch tatsächlich dann wissenschaftlich dann nachweisen. Die Hormone ändern sich, die Chemie im Körper ändert sich. Also es hört sich alles ganz dolle Hippie an. Allerdings ist das alles sehr wissenschaftlich nachgewiesen. Das heißt, für mich, wie das für mich aussah, nachdem ich das alles gelernt habe, habe ich dann zusätzlich zur klassischen Therapie angefangen, Yoga, Meditation anzufangen, um meinen Körper wieder zu meiner Ernährung. Ernährung ist ganz, ganz wichtig, vor allem mit emotionalen Erkrankungen. Und Großteil ist der Fokus auf den Körper, wo ich angefangen habe, Yoga zu tun, machen kann man den weg. auch Meditation. Ich war nie ein Fan von diesem ganzen Movement und Hippie. Und ich dachte mir immer, das ist alles verrückt. Wo ich dann allerdings angefangen habe, über den Körper zu lernen und vor allem, wie Trauma sich abspeichert in allen Körperteilen. Und ich weiß, das klingt alles ein bisschen sehr hippie. Also es ist alles wissenschaftlich nachgewiesen. Dann habe ich angefangen mit Meditation, Ernährung, ganz wichtig, nicht nur für Trauma. Ernährung ist super wichtig in allen Hinsichten. Das heißt, wenn man sich ernährt, kann das dazu führen, dass die Depressionen kommen oder eben schlimmer werden, Angst schlimmer werden. Das heißt, Ernährung und eine ausgewogene, gesunde Ernährung ist ganz wichtig, dass das Gehirn funktioniert und auch gesund funktioniert und das Trauma überwinden kann und das verarbeiten kann. Und dann zusätzlich auch dein Körper, vor allem Leute, die durchs Trauma gegangen sind, eine größere Verantwortung an ihren Körper, weil jetzt ist das Trauma-Überlebende ein größeres Risiko, Immunkrankheiten zu bekommen. Das heißt, gesunde Ernährung, Meditation, Yoga, man einfach Bewusstsein über den Körper, man einfach mehr Selbstliebe aufbauen muss und Selbstverständnis für was man durchgegangen ist und wie man reagiert. Und das war, wie meine Traumaheilung tatsächlich passiert ist über die letzten 10 Jahre. Ich habe ganz viel mit Tieren gearbeitet, das war für mich ganz hilfreich. Sport, ganz wichtig, um Emotionen, vor allem starke Emotionen, irgendwie rauszukriegen und damit das nicht versteckt. Und ich habe über Jahre dann tatsächlich gelernt, mit meinem Trauma umzugehen, das zu überwinden, und ich werde mein Leben lang daran arbeiten. Man muss nicht ein Traumaüberlebender oder Überlebender sein, um Heilung zuzulassen. Ich glaube, wir alle haben das Potenzial, wirklich Sachen in uns zu heilen, sei es ne, Sachen aus unserer Kindheit, aus unserer Jugend. Wir alle sind durch Erlebnisse gegangen, die schmerzhaft waren. Sei es sexueller Missbrauch, emotionales Trauma, Traurigkeiten, ne, Verlust von lieben Menschen oder ne, es gibt alles, ich bin der festen Überzeugung, dass jeder Mensch einfach daran arbeiten muss, mehr Bewusstsein für seinen eigenen Körper und seinen eigenen Geist, Emotionen zu aufzubauen, weil ich denke, wir momentan leben wir in einer Welt, die sehr, sehr schnell arbeitet. Alle sind darauf aus, erfolgreich zu sein, schnell erfolgreich zu die Uni zu fertigzustellen und Master oder Doktor zu kriegen. Alles ist sehr, sehr schnell, schnell, schnell. Und geht es darum, auch berühmt oder popular. Wir alle wollen dazugehören. Und oft verlieren wir uns in diesem Spiel, dazu zu gehören. Ich lese momentan ein super Buch von Brené Brown, Braving the Wilderness, und es lehrt und spricht darüber, das? Wie wir, geschrieben von Brené Brown, und der Titel ist Braving the Wilderness.
Da war wieder immer bei dem Titel ist eine Lücke, immer nur bei dem Titel.
Ich sag's euch, warte mal, ich guck nochmal, dass es auch wirklich das richtige Titel ist. Also Brené Brown, Braving the Wilderness.
Jetzt haben wir es verstanden.
Und lass mich nur sicherstellen, dass es, ja. Und sie spricht, und Brené Brown, die ist ja eine weltbekannte Psychologin, die sich darauf spezialisiert hat, Scham und Schuldgefühle zu erforschen. Und in dem Buch spricht sie davon, dass wir alle erstmal zu uns selber gehören müssen, bevor wir irgendwo dazugehören. Wir alle haben das Bedürfnis, das ist menschlich, dazuzugehören. Das ist in unseren Genen, das ist einer der Überlebensfaktoren, damit wir überleben können, ist nach Ernährung und Trinken, müssen wir das Gefühl haben, wir gehören dazu. Und wir gehören zu jemandem, ob es jetzt eine Gruppe ist oder jemanden. Und ganz oft in diesem Spiel irgendwo dazuzugehören und unseren Standpunkt, um dazuzugehören, und emotional leiden ganz viele darunter, physisch und mental. Und diese Heilung, die ich durchgeleistet habe in den letzten 10 Jahren, hat mich tatsächlich eine Sache gelehrt, und das ist, ich gehöre zu mir. Das ist erstmal das Wichtigste. Und bevor ich irgendjemandem helfen kann in dieser, muss ich mir selber helfen. Und ich muss mir selber Zeit geben und mein schmerzhafte Sachen, meinem Körper was Gutes zu tun. Ich kann keine gute Person für jemand anderem sein, wenn ich nicht die gute Person zum Empfang bin. Und ich glaube, dass wir alle das Potenzial haben, da ein bisschen besser zu werden. Ich weiß, ich bin auch noch nicht perfekt. Ne? Manchmal stehe ich am Morgen auf und siehst du denn schon wieder aus? Anstatt einfach dafür dankbar zu sein, dass ich gesunde Arme und gesunde Beine habe. Das sind die kleinen Dinge, die tatsächlich im Leben wirklich wichtig sind. Vor 3 Monaten bin ich schwer krank geworden und fast gestorben. Eine ganz seltene Muskelerkrankung. Meine Muskeln haben sich angefangen aufzulösen. Und in dem Moment realisiert, hey, ich bin dankbar, ich habe funktionieren und wichtig. Und meine Beine, seien sie jetzt zu dünn oder ist egal, meine Beine sind das Größtartigste, weil meine Beine mich dorthin bringen, wo ich arme, seien sie jetzt zu dick oder zu dünn, ist nicht das Wichtigste. Ich habe Arme, ich kann Leute mit meinen Armen umarmen, ich kann mich halten und das ist, wo ich meinen Fokus mittlerweile für mich selber lege, anstatt ich muss so aussehen wie die Models in den Magazines oder ich muss irgendwie anpassen und muss das Neueste tragen und ich glaube, wir alle haben das Potenzial, dass wir diesem ganzen Druck der Gesellschaft unterfallen, anstatt hey, wir sind alle ein bisschen anders und das ist das Schöne über uns alle und das Wichtigste ist, dass wir sind und Leute, die vielleicht nicht 100% gesund sind, die wirklich immer noch so positiv sind. Ich erlebe das ganz oft, dass die, die es am schwersten trifft, wirklich am positivsten sind, wo ich wiederum sehe, die, die es wirklich gut haben, am meisten meckern. Ich glaube, wir müssen unsere Perspektive ein bisschen ändern und worauf eben fokussieren wir uns auf wirklich das Gute, wollen wir was Gutes tun oder fokussieren wir uns auf all das, was wir nicht haben, was wir gerne hätten, weil von jetzt auf gleich kann man schwer krank werden und es kann von jetzt auf gleich zu Ende sein. Und man vermisst das, was man hatte, sobald es, ne? Und deswegen, für meine ganze Traumaheilung, ich habe echt gelernt, dafür dankbar zu sein. Mein Leben war nicht immer einfach, ich würde es aber allerdings nicht ändern. Den Segen, die wirklich schönste Arbeit zu leisten, die es wirklich gibt, die mit den Überlebenden, mit denen ich in Kontakt komme, das sind die stärksten, inspirierendsten Frauen und Männer, die man wirklich treffen kann. Und die lustigsten und lebensfreudigsten Menschen, die wirklich durch das Schwerste und Dunkelste gegangen sind, das man sich auch gar nicht mal vorstellen kann. Und von daher, ich fühle mich sehr, sehr glücklich und sehr gesegnet, dass, obwohl mein Leben tatsächlich sehr schwierig war und der Missbrauch echt schwierig war, ich würde es nicht ändern. Ich habe wirklich die schönste Arbeit und die schwerste Arbeit. Allerdings für mich gibt es nichts Wichtigeres und nichts Schöneres, als zu sehen, die wirklich schlimm in der Situation entkommen oder die nach Jahren vielleicht nochmal anrufen und sagen, hey, meine Traumabewältigung läuft super. Ich bin selber jetzt in der Uni oder mit Polizisten, die dann sagen, oh, ich musste das echt unbedingt wissen. Ich hatte überhaupt keine Ahnung. Und also es gibt mir jedes Mal Gänsehaut, wenn Leute dann wach werden und sagen, oh, das war echt gut. Und ich hatte ein ganz anderes Bild von Opfern und ich dachte, die sind alle verrückt. Und tatsächlich, diese Überlebenden vom Menschenhandel und Missbrauch im Generellen sind die, ich kann es nicht oft genug sagen, die inspirierendsten Menschen, die man treffen kann. Und ich würde am liebsten jeden Tag und jede Stunde nur mit denen verbringen. Allerdings bin ich auch der festen Überzeugung, dass jeder Mensch eine Geschichte zu erzählen hat. Und ich finde, dass Verletzlichkeit die größte Stärke, die jemand haben kann und das nutzen kann, um andere zu berühren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wodurch wir auch gehen im Leben, dass es nicht für uns ist, sondern für jemand anderen. Wir gehen durch schwere Sachen, damit wir anderen helfen können im Nachhinein, damit wir Empathie haben können, damit wir Mitgefühl haben können und ein größeres Verständnis für die Menschen um uns herum.
Siehst du das auch so ein bisschen in Anführungszeichen auf der spirituellen Ebene, dass du dieses Schicksal quasi hattest, damit du jetzt der Welt helfen kannst, da rauszukommen? Also es wirkte jetzt ein bisschen so, weil du halt also gesagt hast, wenn du dein Leben irgendwie wählen könntest, würdest du es nicht anders wählen. Und das ist natürlich krass bei deinem Hintergrund irgendwie. Ich meine, bei anderen Sachen, die Leuten passieren, wo die dann immer hinterher sagen, wenn sie da durchgekommen sind, ja, ist gut, dass es passiert ist, ist das eine. Aber bei dem Schicksal ist natürlich schon, also wie gesagt, finde ich Respekt, dass du das so sagst.
Danke. Ich glaube an eine größere Kraft. Das hat allerdings für mich nichts damit zu tun, wie ich über meine Situation denke, warum ich das tue, was ich tue. Für den Großteil meiner Jugend und Kindheit wurde mir immer nur eingeprägt, dass ich nicht schlau genug bin, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht hübsch genug, ich bin nicht stark genug und ich kann niemals das erreichen, was ich erreichen möchte. Und die Sturheit in mir hat gesagt, nee, diese ganzen Missbraucher, die werden sich noch umsehen. Und das ist, warum ich mache, was ich mache, um diesen ganzen negativen Rauch zu zeigen. Es ist schlimm, dass es mir egal, was mir passiert. Ich gebe nicht auf, an meine Träume zu glauben. Ich gebe auch nicht drauf oder nicht auf, daran zu arbeiten. Kulturell glaube ich auch mittlerweile ein ganz großer Unterschied für mich hier in Amerika. Wo ich liebe die Deutschen und ich liebe die Offenheit und die Direktheit. Man muss nie sich Deutschen denken, weil die sagen es dir direkt ins Gesicht. Was ich erlebt habe, ist auch, dass die deutsche Kultur eher dahin tendiert, zu sagen, ja, jetzt bleib mal realistisch, jetzt ne, suchen wir mal vernünftige Sachen oder ne, was bleib mal realistisch, das ist jetzt ein bisschen weit gegriffen und denk mal ein bisschen kleiner. Wo hier in Amerika die Leute, ne, go bigger, go home, ne? Wenn dein Traum dich noch nicht irgendwie erschreckt, dann ist es noch nicht groß genug. Und das Leute träumen hier ein bisschen größer. Und wenn man das hier sagt, was der Traum ist, anstatt zu hören, ne, bleib mal realistisch, sagen sie, okay, was kann ich tun und wie kann ich dir helfen, deinen Traum zu erreichen? Und auch die Mentalität ein bisschen geändert, wo ich hoffe, dass die deutsche Kultur und meine deutschen Freunde und meine deutsche Kultur und meine deutschen Wurzeln, ich glaube, es wäre nur schön, vor allem für die jungen Menschen und Kinder mehr zu hören, okay, ne, du kannst werden, was du willst, weil wo ich gesagt habe, ich möchte Anwältin werden, haben meine Lehrer gesagt, wieso suchst du dir nicht was du wirklich machen kannst, was du wirklich erreichen kannst? Ein super Traum, super Ziel, gab es halt immer diese Dämpfer, statt zu sagen, okay, das ist super und wir unterstützen dich und wir geben Mut. Und wo ich jetzt hier, ne, ich bin in der Uni zu werden und manchmal denke ich, manchmal möchte ich gerne meine Lehrer anrufen und sagen, hey, hör auf dich. Und das ist, warum ich sage, ne, Überlebende von Menschenhandel und sexuellen Gewalt sind so inspirierend, weil mit denen ich in Kontakt komme, die geben nicht an ihren Träumen auf. Die halten daran fest, egal wie schwer und dunkel es war in ihrer Vergangenheit. Und die meisten wollen wirklich ihre Vergangenheit nutzen, um was Gutes zu leisten, um anderen zu helfen, wo ich mich immer so motiviert fühle, nachdem ich mit einer Gruppe zusammenarbeite oder wenn ich einen Vortrag halte und da Überlebende sind und die sagen, okay, ne, wir wollen das auch tun. Und da hoffe ich mir, dass in der Gesellschaft mehr Menschen sich involvieren. Weil wenn wir Überlebende all das tun können, frage ich mich, was würde passieren, wenn wirklich alle involviert werden, alle in jedem Professionellen und Spezialisten und was für eine Veränderung wir machen können und tun könnten in der Welt. Und das heißt, darum haben wir auch die Stipendium Foundation, damit wir Überlebenden wirklich Uni finanzieren können weltweit oder Schule. Hier, vor allem in den USA, ist das sehr, sehr kostspielig. Allerdings ist das nicht nur limitiert hier, sondern auch in anderen Ländern. Und ich habe dieses Bild in Augen, dass in 20 Jahren, 20, 30 Jahren von heute wirklich Überlebende in Positionen sind, in Spezialisten und Führungspositionen sind, um diese Welt zum Guten zu verändern. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass Überlebende Politiker werden, Ärzte, Anwälte und Lehrer und was das ändern könnte in der Empathie in der Welt und des Mitgefühls der Stärke von Menschen. Und was das ändern würde in der meisten Menschen.
Was war nur das Letzte jetzt und was das ändern würde in der
Einfach in der Empathie in der Gesellschaft und Mitgefühl und ja. Vor allem in der Stärke und der Perspektive der Gesellschaft.
Perspektive, das war das Wort, ja. Genau. Ja,
war eine schöne Zusammenfassung.
Ja, voll. Und ermutigt vielleicht auch nochmal die Zuschauer und Zuhörer, sich eben nicht von anderen auch entmutigen zu lassen, ne? Vor allem das auch, was du eben gesagt hast.
Ja, und mit sich selber, sich selber kennenzulernen und mit sich selber zu befassen und halt auch selber die Verantwortung, egal was vorher passiert ist, fürs eigene Leben oder für die eigene Zukunft irgendwie zu übernehmen.
Das, es gibt ja wirklich auch immer Leute, denen es weitaus weniger schlimm ist in meinen Augen jetzt. Ich weiß, man soll das nicht so sagen, weil für jeden ist ja sind die eigenen Gefühle. Aber ich, was ich sagen möchte, ist, du, also ich finde bei dir auch so krass, du bist ja nicht mehr in dieser Opferrolle drin. Du sagst nicht die ganze Zeit, oh, mir ist was Schlimmes passiert, und darauf berufst du dich immer wieder. Es gibt ja Leute, die bleiben so darin hängen und die, die haben immer das Gefühl, ja, weil ich so eine schlimme Vergangenheit habe, bin ich ein Opfer und deswegen werde ich, ist es halt so, deswegen ist mein Leben halt scheiße.
Das ist halt deren Identität dann oft, ne? Und ich glaube, da gibt es auch so Untersuchungen, dass der Körper oder das Gehirn süchtig ist nach diesen negativen Emotionen.
Ich glaube, das ist schwierig, das so darzustellen. Dass Überlebende oder Menschen, die in so einem Gedankenprozess arbeiten, sind sehr, sehr früh in ihrem Gründungsarbeit und haben noch nicht die Ressourcen, um tatsächlich weiterzukommen. Und deswegen, wo ich gesagt habe, es ist wichtig, dass jeder Mensch, wirklich jeder Mensch einen Therapeuten hat, um einfach selbstreflektiv zu arbeiten zu können. Und aus diesem Gedankenprozess, wo man fest drinsteckt, rauszukommen. Weil ich muss auch sagen, für die ersten paar Jahre habe ich genauso gedacht, ne? Ich bin das Opfer und das alles schlimm ist und ich bin immer das Opfer und alle anderen sind immer schuld. Klar, und das war für mich ja das Gleiche. Das ist eine, und ich glaube, wir leben auch in einer Gesellschaft, wo wir schnell dazu tendieren, Schuldzuweisungen zu geben für andere, anstatt selbstreflektiv zu arbeiten. Und ich möchte nicht das Gespräch sagen, irgendwie, jetzt hört mal auf, das Opfer zu spielen, weil ganz ist tatsächlich nicht dem Opfer schuld, sondern das ist das Trauma, wo man feststeckt. Und ich glaube, das ist ganz früh in der Überwindung, wo Menschen drin feststecken und auch Mitgefühl für miteinander haben und daran zu glauben, dass es besser werden kann, wenn man die Arbeit Trauma und was auch immer einem passiert ist, ist niemals Schuld des Opfers.
Schuld des Opfers.
Nein, egal, wie man da reingekommen ist, ist egal, was man gemacht hat und wieso das passiert ist. Das, was passiert ist, ist niemals die Schuld des Opfers. Allerdings die Heilung von Trauma oder emotionalen Trauma, die Heilung von Trauma ist die Verantwortung des Überlebenden. Am Ende des Tages, es wird niemand, um einen zu retten. Man kann sich nur selber retten.
Ja.
Und deswegen, die Schuld ist niemals beim Opfer, von was passiert ist, aber die Verantwortung des Überlebenden.
Genau. Ich wollte auch gar nicht, weil das klang jetzt vielleicht so, als würde man auch Personen damit
meinen. Nee, ich wollte das nur nochmal klarstellen.
Ja, das ist, du hast alles, was du sagst, dem stimme ich 100% zu.
Ja, bei dir war es ja, glaube ich, auch jetzt so auf Larifari-Probleme eher so im Privaten bezogen.
Nur auch da kann man, man kann auch die Probleme, auch wenn sie für einen selber vielleicht Larifari klingen, darf man auch das nicht runterspielen.
Ja, ja, klar.
Und ich meinte es auch nicht auf Leute bezogen, die vielleicht im Heilungsprozess sind, sondern eigentlich fand ich das nämlich sehr ermutigend, was du gesagt hast. Selbst Leute, die vielleicht als Kind was Schlimmes erlebt haben und jetzt 60 Jahre alt sind und immer noch in dieser Opferperspektive hängen, dass man auch denen, dass du diesen Leuten eben auch gerade, fand ich im Interview, sehr viel Mut gemacht hast, dass selbst wenn die seit Jahrzehnten das Gefühl haben, sie sind immer noch ein Opfer, dass man es schaffen kann, da rauszukommen halt. Mhm. Das fand ich so wichtig.
Danke. Und ich will auch Leuten sagen, ne, wenn für jeden Zuhörer oder Zuschauer, der oder die jemals was Schlimmes wirklich erlebt hat, es gibt Hoffnung, es gibt Hilfe und es gibt die Ressourcen. Und statistisch sollte ich hier nicht sitzen und vor allem nicht sprechen, wie ich spreche und nicht auf der anderen Seite der Welt studieren und leben und wirklich all meine Träume und wirklich wilde Träume die hier in Erfüllung gehen. Und wirklich jeder Kindheitstraum ist wahr geworden für mich. Und ich bin auch der festen Überzeugung, dass Affirmation works. Ich weiß nicht, was Affirmations in Deutsch sind.
Affirmationen sagt man ja auch, glaube ich, so auf Deutsch.
Affirmations. Ich bin der festen Überzeugung, dass das klappt. Weil wirklich viele Sachen und die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, ich habe als Kind immer davon geträumt, dass ich in der UN spreche. Jetzt am Ende des Jahres, wo die Corona-Krise vorbei ist, werde ich in die UN eingeladen, um dazu sprechen. Ich wurde eingeladen, einen TED-Talk zu halten im Oktober, wenn alles super läuft und wir alle wieder zurück ins Leben können. Meine Lieblingsschauspielerin von meiner Serie, die mich hat, was Missbrauch ist, vor 2 Monaten angefangen, mir auf Instagram zu folgen und sich kontaktiert und wirklich, wirklich wilde Träume, die niemand sollten. Und es ist alles wahr geworden, weil ich halt nie den Glauben gegeben habe, dass es wahr werden kann. Und ich mir wirklich auch von niemandem sagen lassen wollte und habe auch niemandem erlaubt, mir sagen zu lassen, dass es mehr realistisch ist, machen soll. Und es ist immer das Beste, wenn jemand das gesagt hat, weil bei mir dann die Sturheit kam und dann meinte ich, ja, und jetzt erst richtig und jetzt erst recht. Und ich möchte halt wirklich jedem nur Mut geben, vor allem, wenn man noch in einer Situation ist, wo Gewalt und Missbrauch, dass es Ressourcen gibt, dass es Hilfe gibt, dass es Hoffnung, dass das Leben wirklich gut sein kann, wirklich besser als gut und das wirklich Spaß machen kann und man wirklich kann. Und ich hätte nie daran geglaubt und habe nie daran geglaubt, dass ich wirklich glücklich sein kann. Und jetzt kann ich mir gar nicht mehr vorstellen, vor 10 Jahren gefühlt habe. Das ist wie ein anderes Leben. Und wenn man die Arbeit leistet und wenn man da dran bleibt und an seiner Heilung arbeitet, sei es was auch immer, von was auch immer, ist es möglich, den Spieß umzudrehen und wirklich was Gutes zu leisten für sich selber und für die komplette Menschheit tatsächlich.
Cool. Das lassen wir jetzt als Schlusswort so stehen, oder?
Ja.
Das finde ich gut. Ja, cool. Ja, Coco, toll, dass du uns wieder so viel hast teilhaben lassen an deinem Leben.
Und ich glaub, vielen Dank auch für die guten Tipps für die Zuschauer.
Ja, wirklich.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, also wir können das auch gerne nochmal machen. Das haben wir schon 2-mal gemacht. Aber das schieben wir erstmal. Aber wer weiß, irgendwann finden wir vielleicht nochmal ein gemeinsames Thema, wo wir sagen, hey, darüber reden wir nochmal.
Ja,
und gerne. Wir bleiben natürlich auch so in Kontakt.
Ja, ihr müsst mich hier in New York dann besuchen kommen.
Ja, da freue ich mich schon drauf. Wenn das wieder möglich ist, dann mache ich das auf jeden Fall.
Link blenden wir noch ein und so, ne? Also wer sich über deine Stiftung und so weiter informieren will.
Blenden wir ein und packen wir natürlich auch als Link unten drunter.
Genau.
Supi.
Ja, danke. In dem Sinne würde ich sagen.
Ja, hab noch einen schönen Tag.
Ja, auch.
Und tschüss an die Zuschauer. Ja, wir bleiben ja noch dran. Jetzt,
genau. Ne? Genau, ja. Dann verabschieden wir uns jetzt einfach von den Zuschauern. Ja,
tschüss,
ne?
Zuschauer.
Ciao. Und Zuhörer auch.
Ja, und Zuhörer und auch die Zuhörerinnen. So.
Ja, ganz korrekt.
Genau.
Tschüss. Girl Power.
Yeah. Hätte ich das mal früher gewusst. Der Podcast von Chris Halb 12 und Joyce Ilk.